Live Fast, Speak Last Podcast.
Hallo, begrüße ich alle Zuschauer bei Lift Fast Speak Last für die 26. Ausgabe.
Live aus dem Barbecue Blankart.
Live aus dem Barbecue Blankart, weil wir so einen guten Informatiker haben, der Technik im Griff gehabt hat. Heute in ein bisschen spezieller Zusammensetzung mit Shale Colito, der immer noch kein Instagram hat, der auch mal neu dabei ist. Den Rest hätten wir kennen, der Herr, wo kein T-Shirt hat und nur Tanktops, den kennen wir. Und natürlich unser Host Patrick, der auch wieder dabei ist.
Hallo.
Landweg sei, dass wir die Folge am Freitagabend direkt aus dem Barberclub aufnehmen. Nur neues Equipment am Start gehabt, wo ich nicht im Griff hatte, was so ziemlich Nerven war, und haben wir das nicht können machen, darum haben wir es jetzt da per Zoom. Haben wir gedacht, das lassen wir uns nicht in Gefahr, dass wir so in einer Tagrunde mal zusammensitzen. Das gibt eine andere Ausgabe als sonst. Das sollte ein bisschen seriösere Ausgabe geben als sonst. Wir fangen gerade an, wenn ihr ready seid, mit einem kleinen Powerlifting-IQ-Test.
Den Scheiße aber, ja.
Gut, ich werde euch eine Frage stellen und ich werde einen von euch nennen, der mir die Frage soll beantworten soll. Eben das Ganze ist ein IQ-Test, also mehr oder weniger.
Aber das muss sich schon jeder beantworten, nicht nur einer, oder?
Nein, es kommt mit allen dran. Also wir gehen so ein bisschen drum herum. Und ich fange gerade mal an und ich würde sagen, der Pascal fängt dann mit der Beantwortung von der ersten Frage an. Ich lese die auf Hochdeutsch vor, weil eben so, ich kann nicht Hochdeutsch aufschreiben und Schweizerdeutsch sagen, da bin ich überfordert. Ich würde den IQ-Test auch nicht bestehen.
Nein, aber du bist zu alt, das liegt an dem.
Oder zu alt wie der Fashion Fashe, ich habe es nicht gesagt, festgeleitet. Also, aus einem Flugzeug mit 503 Steinen fällt einer herunter, whatever. Wie viele Steine sind noch im Flugzeug? Pascal.
Aus einem Flugzeug?
Flugzeug mit 503 Steinen geht einen raus. Wie viele Steine hat es noch im Flugzeug?
Ja, irgendwie ist offensichtlich, aber wahrscheinlich ist es falsch. Das wäre so kein IQ-Test.
Das kann ich nicht als Antwort werten.
Gut. Sagen wir mal, Tom, 502 noch.
Richtig. Gut. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt der Shale Colito dran. Wie bringt man einen Elefant in einen Kühlschrank?
Gute Frage. Mit einer Torte?
Nein. Kühlschrank auf, Elefant rein, Kühlschrank zu. Oh
so einfach wäre das sein.
Ja, es geht weiter. Für den Patrick. Wie bringt man eine Giraffe in den Kühlschrank?
Ja, genau das Gleiche.
Leider nicht. Kühlschrank auf, Elefant raus, Giraffe rein, Kühlschrank zu. So. Jetzt haben wir wieder mit Pascal. Der Löwe oder ein Löwe feiert Geburtstag in der Sahara. Welches Tier kommt nicht an das Fest?
Der Eisbär.
Ich genau habe das gesagt.
Nein, der Giraffe, der ist ja im Kühlschrank.
Oh Mann.
Gut. Ein Mädchen geht über eine Brücke, die über einen Fluss führt, voller Krokodile. Und die Krokodile könnten sie fressen. Jetzt. Sie kommt über, ohne zu sterben. Warum?
Weil sie den Leuten dabei hat.
Hey, nicht schlecht. Sie kommt über, weil Krokodil an der Geburtstagsparty vom Loi sind.
Wie bescheuert ist das?
So, letzte Frage für den Patrick. Leider stirbt das Mädchen trotzdem, obwohl sie nicht von dem Krokodil gefressen worden ist. Warum stirbt sie trotzdem?
Keine Ahnung.
Ja, der Stein aus dem Flugzeug geht dir auf den Kopf.
Oh Mann. Ey, nein.
Also ich würde sagen, es ist besser, wenn ich Powerlifting mache, als etwas anderes.
Ja, und was musst du jetzt für Fragen beantworten?
Ja, ich kenne, weil ich habe mir natürlich wochenlang mir den IQ-Test überlegt, oder? Aber dass ich auch gescheiter Powerlifting mache, ist etwas anderes, habe ich am Freitag bewiesen, da wo wir die Aufnahme nicht können machen.
Gut. Also wir haben sie ja gemacht, wir haben sie einfach nicht können aufnehmen und jetzt machen wir den ganzen Podcast nochmal.
Genau. Was wäre peinlicher? So, Frage in die Runde. Erste Frage, die ich in die Runde habe, wo wir darüber reden können. Als was würdet ihr euch bezeichnen? Als ein Langhantel oder als ein Kurzhantel? Nicht alle miteinander reden, bitte.
Definitiv Kurzhantel.
Warum?
Kannst du vielseitiger einsetzen.
Also du würdest dich als ein Kurzhantel bezeichnen?
Ja, voll. Auch wenn es jetzt gerade ohne beschissen tönt, wenn du so sagst.
Gut, ja, Pascal. Ein Lang- oder Kurzhantel?
Ein Hybridhantel.
Oh Mann.
Ja, es gibt Hybrid-Lifter, da bin ich ja ein Hybrid-Hantel.
Wie gesagt, ein Hybrid-Hantel, du bist in dem Fall eine Safety-Bar, oder?
Ja, Apollo-Bar.
Oder wie heisst die Schwulstange, die ihr jetzt, glaube ich, am Gym habt, zum Deadlifts?
Meinst du die rosa-rote, die wir am Amix brauchen?
Nein, es gibt die...
Ein Silverback?
Quatten, meinst du?
Nein, es gibt so eine Schwuchtelstange, wo du viel mehr laden kannst. Trap-Bar, genau.
Trap-Bar.
Das ist so eine Mischung zwischen Kurzhantel und Langhantel.
Das ist so eine richtige... Hybridhandel, genau.
Ja, genau.
Genau. Ja, gut, ich meine, das ist sowieso so, die Fragen beim Pascal sind sowieso schwierig, oder? Wenn man ihn fragt oder ihm sagt, bist du ein Powerlifter, dann geht der abendfüllende Diskussion los.
Ich will jetzt noch vom Schelko wissen, was er ist.
Ja, also ich würde auch sagen, eher Kurzhandel. Aus dem gleichen Grund wie du, Patrick.
Und ich würde sagen, ich bin ein einseitig beladener Langhantel.
Also ein T-Bar?
Nein, das Schwergewicht ist eher so in der Mitte weiter unten.
Also ein Kettlebell?
Ja, genau.
Nein, Kettlebell wäre auch noch, genau. Geht in die Richtung, genau.
Das ist das Gewicht unten und oben ist sie hohl.
genau. Fetter Bauch, Schwerpunkt tendenziell unten und nicht im Kopf. Gut. Also, was findet ihr schlimmer? Leute oder Lifter oder Studienbesucher, die 60er Kurzhandeln kaputt machen, weil sie es unsachgemäß behandeln, oder Leute, die 60er Kurzhandeln gar nicht bewegen können?
Schwieriges Thema.
Ich weiß nicht, wer du meinst, aber ich würde sagen, die es kaputt machen.
Das Thema ist mir zu emotional.
Ja, wir müssen da ein bisschen Insights geben. Also der Pascal hat wollen flexen und hat wollen 70 Handler irgendwie so möglichst 15 Mal bewegen, kurz handeln, Flachbank drücken. Und beim Aufhärmen mit den 60er hat die einfach gefallen oder so das halbe Studio durchgerührt, was dazu geführt hat, dass eine Scheibe verbrochen ist.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, irgendwie dank Björn und seinem Einsatz haben das, glaube ich, irgendwie angebracht, das können mit einer überzähligen Handel, glaube ich, die Scheibe davon wegzunehmen und noch zu flicken.
Ja. Björn, Schelko und ich haben es nachher versucht. Also die anderen haben es mehr gemacht und ich habe es mehr versucht.
Ja, und geschafft haben wir es ja, schlussendlich.
Aber ich finde trotzdem Leute schlimmer, die die nicht können bewegen können, eigentlich. Weil zu denen zähle ich leider auch. Ich würde die nicht einmal bewegt kriegen.
Das ist besser, dann machst du wenigstens nicht kaputt.
Du gehörst nicht zu den Verdächtigen.
Also, ja, du hast auch nicht okay lassen, alles andere ist ja dann wurscht.
Also Leute, wo schwache Leute besser als starke, die ihre Extremitäten nicht im Griff haben.
Ja, hast du überhaupt schon mal probiert, 60er?
Nein, aber das würde nicht gehen, weil ich kann bei uns Schrägbank mit 37,5, da habe ich noch so irgendwie 2-3 Mal bewegt gekriegt. Und jetzt vielleicht wäre ich Flachbank ein bisschen stärker, aber ich habe das Gefühl gehabt, also mir hat schon 37,5 Mühe gemacht, die umzusetzen und die Position hinzubringen, dass man sich noch gut drücken kann. Ich finde es auf der Flachbank noch viel unangenehmer, weil man mit den Handeln abliegt. Und bei der Schrägbank bist du ja irgendwie so in einer Halbposition rein. Also ich habe es noch nie probiert, Schrägbank drücken mit oder Flachbank drücken mit Kurzhanteln. Aber ich glaube, ich nehme das mal in meinem Trainingsplan auf. Es kann nicht sein, dass ich das nicht kann.
Ja, eben. Gut, ich muss dazu sagen, ich mache natürlich bei den schwereren, lasse ich es mir ja auch geben. Ja. Also jetzt, natürlich, jetzt können wir ganz härten und sagen, was nicht kannst umsetzen, das sollst du nicht bewegen. Ich tue lieber damit trainieren, als dass ich mir beim Umsetzen irgendwie die Schultern vermurkse.
Ja, das Umsetzen ist ganz ein ganz heikler Moment, finde ich. Ja. Und du, Patrick, meinst, wer es nicht umgesetzt kriegt, soll sich nicht bewegen? Ist das deine, your words?
Habe ich nie gesagt. Aber ich finde es gleich besser, wenn man sie selber umsetzt. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass so die Tank ist irgendwie. Das könnte man nicht vorstellen.
Ja, es ist schon mega unangenehm. Also das habe ich auch feststellen. Aber wenn sie mal da oben hast, dann läuft das. Also ich finde auf den Punkt von unten, die ersten 2-3 cm, bis du mal da oben bist, und nachher ist es easy.
Ja.
Aber ich finde es auch nicht angenehm, wenn ich sie da oben bekomme und nachher den ersten Satz so muss machen. Also ich habe es auch viel lieber, wenn ich sie da unten habe und nachher von unten kann anfangen drücken.
Wie würde der Trainingseffekt von der Kurzhantel Flachbankdrücken einschätzen? Also ist das... Gehört das in ein Trainingsprogramm von einem Powerlifter rein oder ist das eher eine Hipster-Übung?
Also wenn du es richtig machst, hast du generell ja mehr Range of Motion als beim normalen Bankdrücken. Was ich schon mal vorteilhaft finde. Und du hast mehr Stretch-Komponenten drin als beim normalen Langhantel-Bankdrücken.
Ja, und ich spüre auch den Muskel besser, also den Brustmuskel im Vergleich zu den Langhanteln.
Dass Soll- und Zielmuskel entsprechend triffst und nicht verlierst.
Genau. das mit dem Muskel zu spüren, ist wirklich. Ich habe, glaube noch nie einen Muskel gespürt. Also, weißt du. So,
ja, aber das liegt daran, dass du keinen hast. Jetzt, das ist natürlich. Du darfst jetzt auch nicht. Also, weißt
du. Also, vor allem habe ich keinen mehr. Nein, ich habe gerade heute so einen Insta-Channel, den ich folge, und ich glaube, ihr folgt dem auch, oder vereinzelt irgendwie Physik, weiß ich was, wo die verschiedenen Bankdruck- oder Brustübungen, oder sagen wir, nein, Bankdruckvarianten, Flachbank, Schrägbank, negativ, gegeneinander aufgestellt hat und geschaut, was wo, wie viel Aktivität bringt, oder in den oberen Bereich von der Brust, im unteren Bereich von der Brust, ist ja ein Muskel mit einer Sehne, darum ist es ja so ein bisschen schwierig, wenn man das Gefühl hat, dass er zweiteilt und im Trizeps und im vorderen Schultermuskel noch. Und dort ist einmal mehr ganz deutlich vorgekommen, Flachbankdrücken ist eigentlich das Beste. Jetzt, ob kurz oder Langhantel sei wahrscheinlich dahingestellt. Ich glaube, es ist aber um Langhantel gegangen. Flachbankdrücken hat gesamthaft gesehen am meisten Aktivität. Viel Aktivität in der unteren Hälfte des Brustmuskels. Anständige Aktivität im oberen Teil, also wirklich noch höherer Prozentsatz.
Sind das EMG-Messungen, oder?
Ich nehme es an. Ich has
nicht die so sagen ja, könnt schon null übertragen eigentlich auf Muskel aufbauen.
Okay.
Ja, voll.
Ich weiß nicht, ob sie EMG gewesen sind. Ich kann das nachher noch schnell nachschauen.
Aber so scheint es, könntest du da nicht wirklich Rückschlüsse daraus ziehen mit dieser Muskelaktivationsgeschichte.
Okay.
Ob das dann auch wirklich die eine Übung besser ist als die andere für einen Muskelaufbau. Irgendwo hat das der Greg Knuckles mal sehr gut dargestellt. Und wie das so funktioniert mit diesen Messungen.
Ja, okay. Ich tue das nachher nachschauen. Es ist von einem seriösen Channel. Es ist einer von den wenigen, den ich folge. Und es ist eigentlich grundsätzlich ein seriöser. Aber so die Aussage war eben, Flachbank beste, Schrägbank, so ein natürlich ein bisschen mehr oberen Anteil, aber insgesamt weniger Aktivität. Und negativ, und das hat mich ein bisschen stund, viel Trizeps. Und viele untere Brustanteile. Also ich habe immer gemeint, negatives Bankdrücken sind eigentlich eine wunderbare Sache. Aber so für, ich glaube jetzt zum Beispiel aus einer Bodybuilder-Sicht raus, für die Gesamtentwicklung von der Brust, wahrscheinlich keine gute Wahl. Ich glaube, für uns Powerlifter als Ergänzung noch eine gute Sache, weil eben so Trizeps und so weiter wäre wahrscheinlich gut, für, wenn man Lockout-Schwächen hat, das noch ein bisschen auszubessern.
Ja, als Variante. Also vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also das Bankdrücken von einem Powerlifter, von einem Bodybuilder ist meistens nicht wirklich gleich. Ein Bodybuilder tut in der Regel eigentlich, wenn er auf Flachbankdrücken mit der Langhantel macht, braucht er natürlich deutlich oder baut er deutlich weniger Spannung auf, versucht nicht entsprechend drum so klein wie möglich zu halten und tut eigentlich auch nicht schauen, dass er aus den Beinen irgendwo einen Leg Drive tut entwickeln. Also die liegen manchmal, oder die stehen einfach manchmal stöten oder manchmal nimmt er sie sogar rauf. Und für mich, um deine Frage vielleicht von vorne noch zu beantworten, wenn man wirklich einfach ein bisschen, also die Kraft, Muskeln aufbauen, so, wo man nachher dann irgendwann brauchen für das Powerlifting, glaube ich, so ein Feed-Up-Bench-Press oder Kurzhantel drücken, finde ich deutlich sinnvoller, als einfach immer nur das Com-Style-Bank drücken zu machen.
Erklärst du ein Feed-Up-Bench-Press?
Was ja, eben, dann nimmst du einfach deine Füße rauf. Ich glaube,
Feed-Up. Okay.
Ja, Feed-Up. Mag sein, dass dann gewisse machen noch, wie heisst die, Larsen Press oder so. Du hast Beine einfach so vorne rausstrecken. Ich empfinde das jetzt recht anstrengend für Bauchmuskulatur, so Beine, die so vorne.
Du keine hast.
Genau. Sondern dann tust du einfach Beine so ein bisschen anziehen und dann drückst du eigentlich gar nicht. Du kannst nicht gross irgendwie aus einem Leg Drive rausdrücken, sondern du hast wirklich eigentlich nur die Brust, der Schultergürtel eigentlich dazu brauchen, um die Handel zu bewegen. Und natürlich eben noch ein bisschen von der... Es ist eine andere Bewegung, wenn du mit den Kurzhanteln machst. Weil Kurzhanteln natürlich bewegst du nicht gleich, weil sie musst das Bier ein bisschen gegen rein führen, weil sonst gehst du links und rechts runter. Du hast einfach noch einen längeren Radius, wo du eigentlich die Handel dann auch eben jeweils einzeln durchbewegen. Darum, ich finde es eine ziemlich coole Übung und ich mache sie auch gerne. Und darum passiert es, dass ich manchmal irgendwelche Sachen kaputt mache. Sorry nochmal, gell?
Oh, Lise. Aber genau lustig, das Thema hat gerade Chris und ich nämlich gehabt, im Training, wo du das Zeug kaputt gemacht hast. Das hat jetzt gerade nicht mit dem zu tun, aber wir haben dort eine Diskussion gehabt, dass ich jetzt gemerkt habe, als ich so ein bisschen mehr Bodybuilding-Style trainiere, merkst du plötzlich, wie schwach du eigentlich bist. Das ist unglaublich, wenn du plötzlich alles probierst, sauber und schön zu machen. Und vorher, ich bin halt, das geht nicht an alle Powerlifter raus, es geht jetzt vor allem so, wie ich Powerlifting halt trainiert habe, ich habe sehr viel Body Language in allen Lifts gebraucht. Also, sei es beim Squat oder beim Benchen mit dem Einsinken und ich habe den Leg Drive meiner Meinung nach gut im Griff gehabt und unheimlich viel aus dem rausholen. Und genau jetzt, wenn du ein bisschen anständiger trainierst, ohne Leg Drive, probierst nicht einsinken, schön den Muskel spüren und alles. Wie viel weniger Gewicht du da eigentlich nehmen kannst, das ist abartig.
Und ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn, ich meine, wir für Powerlifting trainierst du Funktionen und nicht irgendetwas anderes. Also du hast eine Funktion Bankdruck, du hast eine Funktion Squat, du hast eine Funktion Deadlift. Darum ist völlig egal, was, wie du wo aktivierst, sondern du trainierst die Funktion, die Bewegung. Aber ich glaube, und das verstehe ich immer mehr, ich habe das nicht verstehen am Anfang, ich verstehe das immer mehr, dass man für den Muskelaufbau, den Muskel, den wir auch brauchen, um die Funktion auszuführen, dass eben das, was wir jetzt immer so lapidar Bodybuilding-Training nennen, die beste Möglichkeit ist, um da die nötige Muskelmasse aufzubauen und dann halt mit im Zusammenhang mit dem Funktionstraining oder mit dem funktionalen Wettkampfübungen, wo man trainiert, das dann umzusetzen. Jede andere Sportart macht das auch. Oder irgendein Kugelstösser geht auch Bankdrücken machen, um da irgendwo eine gewisse Kraft aufzubauen, muss das aber nachher irgendwie in seine Funktion, nämlich in den Stoss von der Kugel, umzusetzen, aber die beste Übung, um da an die Kraft anzukommen, ist das Bankdrücken. Was aber nicht bedeutet, dass wenn du 200 Kilo Bankdrücken kannst, die Kugel 20 Meter weit bringst. Sondern das musst du dann eben mit dieser Funktion. Und ich nehme da immer wieder den Pascal als wunderbares Beispiel dafür, oder? Du, der ja jahrelang so stumpf gepumpt hast und dann irgendwann die Powerlifting-Funktionen anfangen zu trainieren hast und dann mit anständigem Gewicht schon angefangen hast, aber dich noch viel extremer im Vergleich zu jeder anderen Position, Person gesteigert hast, weil du einfach die Grundmuskulatur hast und irgendwie die Funktion noch musst trainieren, was da halt alles dazugehört. Wir wollen da gar nicht wissenschaftlich werden. Und so unglaublich schnell viel Progress machst, die Muskelkomponenten voraus schon hast, vorausgegeben hast und einfach noch in dieser Funktion besser wirst.
Ja, grundsätzlich ist das, die Überlegung oder so, wie soll es halt funktionieren. Aber es ist halt gleich nicht ganz so einfach, was man dann auch in dem sind die Sachen, die du, wie hast du dem Fahrer Patrick gesagt, aus der, wie hast du gesagt, Body Composition, und wie hast du dem gesagt?
Body English, Body Language.
Body Language, dass du in dem Sinn, dass da, du hast eben die Funktionen schon relativ effizient eigentlich können ausführen. Und bei mir, ich habe wirklich so das Gefühl, dass ich zwar Masse habe, aber bis heute noch nicht wirklich in der Lage bin, viel wirklich effizient zu machen. Also die Muskeln auch dann zu brauchen, die man braucht, um den Lift zu machen. Bleiben und das Gefühl, dass ich bin und also ein bisschen aufbaut und dann versucht, das irgendwie einen Übertrag ins Powerlifting zu machen.
Patrick, wenn du jetzt ein Training, einen Trainingsplan machst für irgendeinen, der sagt, ich würde im Powerlifting besser werden, wie viel nicht funktionalen Anteil hat es jetzt im Trainingsplan bei dir? Also wenn du irgendwie wirst, bei jemandem, der besser wäre, wirst du irgendein Squat, wirst du Competition Squat, wirst du drin haben. Aber dann hast du, wie viele zusätzliche Übungen, ich sage jetzt für Beine, hast du denn noch drin?
Also wenn jetzt so off-season-mäßig oder wie meinst du?
Ja, nicht Peaking. Peaking ist schon sehr spezifisch. Mhm.
Also mit den meisten, wo ich jetzt so ein bisschen irgendwie lag, bei mir jetzt gerade die Internetverbindung extrem. Ich höre euch alle nicht mehr. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder da.
Ja, jetzt ist
gut. Also, Off-Season habe ich bei den meisten sehr wenig Competition Lifts drin. Nur das Nötigste und wenn dann eher höhere Reps. Und vielleicht noch irgendeinen Dynamic Day mit ganz leichtem Gewicht zum Technik drin behalten. Und der Rest ist eigentlich stumpfes Bodybuilding-Training bei den meisten von meinen Athleten.
Inklusive, also, kann man sagen?
Ja, komplett, ja.
Okay. Und das, eben, das wirkt sich nicht negativ aus, wenn du jetzt einen Beitag hast oder zuerst Comp-Squats machst und dann irgendwie Beipress bis zum Versagen. Das regeneriert man weg bis zum nächsten Squat-Training.
Also so, wie es mir die Leute sagen, wenn ich drauf tue, erholen sie sich von dem Training besser, als wenn ich ihnen 20 Sets Squats rein tue, die nicht zum Versagen sind. Haben sie mehr Mühe, um in einem zweiten Training wieder fit zu sein, als wenn ich ihnen 3-4 Assistenzübungen gebe für die Beine, die es voll wegballern.
Das ist auch so die Erfahrung, die ihr macht, Pascal und Cheryl, oder?
Ja, also sowohl der Schelko kann auch selber etwas zu sagen, aber das Abschießen, das wir früher gemacht haben und wo ich nach wie vor glaube, dass es für einen Muskelaufbau nicht so schlecht ist, insbesondere in jungen Jahren, das machen wir nicht mehr. Also
nicht mit den Kompübungen, oder?
Gar nicht. Nicht mehr so wie früher. Also das, was wir heute so eben dann aus Rier 1 oder 2 bezeichnet, da haben wir, oder habe ich früher, keine Ahnung, da war der erste Satz schon eigentlich als Muskelversagen gewesen, wie es jetzt ein Powerlifter würde definieren. Und nachher das, was nachher hinten dran noch war, das ist zum Teil noch mit Gewichtsreduktionen und irgendwelchen super Sätzen und ich weiß nicht, was noch war. Und dann immer, also bis das wirklich als Muskelversagen nennen. Nicht so, ist die letzte Wiederholung gewesen, die noch gut gegangen ist und dann reinhängen, sondern wirklich Hardcore. Und dort hätte ich jetzt gesagt, wenn ich so einen Menti, der ja International Chest Day ist, ein richtiges Brusttraining gemacht habe, dann habe ich Muskelkater gehabt bis und mit Donnerstag. Das machen wir heute nicht mehr.
Aber hast du noch so übige Dinge wie Cableflies zum Beispiel?
Habe ich noch nie drin gehabt.
Oder Bizeps Curls?
Habe ich noch drin,
ja. Ja, haben wir noch, ja.
Auch Schäbiserier 2. Also in Vorsicht.
Vielleicht hat der Schelko dazu auch noch etwas sagen. Er hätte das lange auch so stumpf und stupid gemacht.
Ja, also früher habe ich aber auch so trainiert wie der Pascal. Du bist ins Training gegangen. Du hast einfach Gewicht draufgeladen, bis es nichts mehr geht. Am nächsten Tag genau wie das Gleiche. Einfach eine andere Muskelgruppe. Und irgendwann bin ich halt nicht mehr weitergekommen. Dann ist er einfach stehen geblieben. Und wie der Pascal auch gesagt hat, du hast einfach Muskelkater 3 Tage gehabt. Hast sicher nicht am nächsten oder übernächsten Tag nochmal die gleiche Muskelgruppe können trainieren. Und seit ich es jetzt so mache, wie es mir der Pascal sagt und aufschreibt, habe ich auch das Gefühl, dass ich recht Fortschritt mache. Also ich habe früher, dann bin ich einfach ins Training gegangen, habe die 160 Kilo auf der Bank geladen, dann bin ich gerade auf 170 hoch. Also jedes Mal gefehlt und da hat mich eben der Pascal mal ein bisschen bremst. Und seitdem läuft es eigentlich ziemlich gut. Und wir haben halt das Training jetzt so aufgebaut, dass wir immer einen Top-Single haben.
Ich höre euch wieder nicht mehr. Bei mir lägt es hier abartig. Ich habe die Hälfte vom Gespräch nicht mitbekommen.
Ja. Ich höre dich, oder
Ja,
bei mir spinnt die Internetverbindung. Also das ist abartig. Bei mir unterbricht es permanent. Ich glaube, auch die Aufnahme wird so nicht.
Bei uns war eigentlich gut gewesen. Bei uns war es ruckelfrei gewesen.
Okay.
Ja, ich hoffe, wir, ja, Schluss, wir sehen sie dann bei der Aufnahme.
Ja. Ich habe nichts vom Gespräch mitgekriegt, aber es ist sicher cool, was er reden.
Ja, es sind eh nur Scheiße erzählt.
Ja, aber ich muss auch sagen, es macht auch so Spass. Also ich habe beide Komponenten drin. Ein bisschen Powerlifting und halt Bodybuilding. Und Bodybuilding habe ich früher halt immer so gemacht. Und darum macht es mir auch Spass, so, dass ich beides drin habe. Dass ich es so kombinieren kann.
Patrick, kommst du das, lägt es immer noch oder kommst du es mit über?
Nein, jetzt bin ich wieder voll dabei.
Ja, wunderbar. Ja, dann schmeiße ich gerade den nächsten IQ-Test für euch hin.
Warte doch schnell, vielleicht Patrick würde mich noch interessieren, wegen seinen Athleten, oder, wo er vorher gesagt hat, wie viele Sätze sind denn das abends, wo sie Bodybuilding, also wenn sie so ein Menti-Training oder Trainingseinheit 1, der Athlet hat, nehmen wir an, 4 oder 5 Trainingseinheiten in der Woche, dann was ein Menti wird irgendeinen Hauptfokus neu mit getroffen haben.
Genau, zum Beispiel
Squat. Dann noch einmal. Genau, okay, Squat.
Nein.
Dann hätte. Was?
Nein, der Hauptfokus kommt nachher nicht mehr. Das heisst aber nicht, dass er nicht nochmal beitrainieren würde. Er hat einen zweiten Tag, wo Deadlift ist, wo er nochmal bei Assistance zusätzlich macht, wenn das seine Schwäche ist. Wenn es nicht seine Schwäche ist, macht er dort zum Beispiel Rücken oder irgendetwas anderes, was vielleicht seine Schwäche ist.
Okay. Aber das heisst, er tut sich am Montag eigentlich nicht abschießen bei den Beinen?
Doch, einfach nur bei den Assistance.
Also das, so richtig, richtig abschießen mit nächsten Tag nicht mehr Stegen laufen und solche Sachen.
Genau.
Gut, und dann am nächsten Tag hat er dann Deadlift?
Bench. Irgendetwas Bench. Oberkörper, ja, ja. Also er hat sicher 3-4 Tage, bis er wieder beitrainiert.
Aha, okay. Dann hat er eigentlich dort den Unterkörper mal so richtig bearbeitet. Und das heisst mit, wie viele Sätze sind denn das so? Also?
Das ist unterschiedlich, das ist von Athlet zu Athlet unterschiedlich, aber ich würde jetzt sagen, etwas zwischen 12 und 18 Sätze.
Ja, und wie viele Wiederholungen machen Sie denn?
Also alles zwischen, oder? Das ein- und undulieren von Woche zu Woche, aber das kann sein zwischen 10 bis 30 Reps.
Gut, okay. Und die Pausen sind auch vorgeschrieben, Pausenzeiten?
Nicht bei allen, nur bei ein paar.
Das ist also eine spannende Diskussion mit den Pausenzeiten im Powerlifting. Ich glaube, das ist auch ein grosser Unterschied zum Bodybuilding.
Ich kriege wieder mal nichts mit.
Ich bin jetzt da wieder so lagen. Bist du wieder da?
Jetzt höre ich auch wieder.
Aber im Powerlifting sagt man ja eigentlich, für die Bestimmung von der Pause ist lift when you're ready. Oder mach so lange Pause, bis du wieder kannst, bis du wieder ready fühlst. Und beim Bodybuilding hat man da schon eine gewisse Komponente noch, wo man sagt, dass Pause nicht zu lang ist. Da will man ja nicht, dass man unbedingt wieder zu erholt ist und wieder irgendwelche eine gewisse Anzahl Wiederholungen schaffen. Ich persönlich finde auch beim Bodybuilding macht es eigentlich noch Sinn, wenn du so lange wartest, bis du wieder eine vernünftige Anzahl Wiederholungen kannst machen. Weil der Workload wird grösser. Je länger du wartest, wird der Workload grösser. Und da gibt es ja durchaus Leute, eben da, ich zitiere wieder mal den Teugo, der sagt, es spielt nicht so eine Rolle, wie lange du Pause machst, sondern die Gesamtspannungszeit, wo der Muskel und der Spannungszeit ist, über verschiedene
Ich merke, bei dem Bodybuilding-Zeug ist das irgendwo so nach 3-3,5 Minuten. Wenn du nach 1,5 Minuten, 2 Minuten wieder ans Eisen gehst, dann hast du noch dermaßen viel Pump, dass du eigentlich nur noch einen Bruchteil der Wiederholungen eigentlich machst, die du vorher hast mögen. Und ich bin dann überzeugt, dass das gar nichts bringt. Das ist meine persönliche Meinung, oder? Dass du eigentlich von deinen 10 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht, wo du jetzt vielleicht, wenn du wirklich würdest, warte, im nächsten Satz noch 8 oder 9 möchtest, machst du dann einfach nur noch 5 oder 6. Und du bist sofort wieder dermaßen in die Pumpe reingefahren, dass du eigentlich gar nicht mehr weiter kannst trainieren. Und unter dem Strich tust du dann weniger leisten, wirklich, als du würdest oder könntest leisten, wenn du vernünftig lange Pause würdest machen.
Gut. Nächster IQ-Test für euch. Oh. Was hat folgende Analogie mit Powerlifting zu tun? Es ist nicht das Gleiche, wenn ein Bankfilialleiter 200 Franken verliert, wie wenn ein Familienvater mit 5'000 Franken Monatseinkommen den gleichen Betrag verliert.
Ich glaube, das ist das Lieblingsthema von uns allen.
Weißt du, Patrick, was das mit Powerlifting zu tun hat?
Muss man die Frage nochmal stellen.
Also, was hat... Eben, es ist nicht das Gleiche, wenn ein Bankfilialleiter 200 Franken verliert, wie wenn ein Familienvater mit 5'000 Franken Monatseinkommen den gleichen Betrag verliert.
Ja, logisch. Ja.
Und was hat das jetzt mit Powerlifting zu tun?
Es wird irgendetwas mit Dots zu tun haben.
Correct.
Hey, ihr habt alles wieder rausgerissen. Ich habe jetzt war ja Olympiade und ich habe so als so ein bisschen Nachwehen von meiner Vergangenheit habe ich noch so ein bisschen Handball ab und zu geschaut. Und jedes Mal, wenn ich irgendeine Sportart schaue, fällt mir das wieder ein. Es ist wirklich... In den wenigsten Sportarten hat man die Unterscheidung mit Gewichtsklasse oder sonst nach irgendeinem Parameter die Einteilung, sondern die ist halt einfach die Beste, was das auch immer bedeutet, macht vorne mit. Und jetzt haben wir einen Sport wie Handball, wo Grösse ein wichtiger Faktor ist. Es hat durchaus auch kleine, also gute Leute, die nicht 1,90 und mehr sind, sondern die haben dann halt andere Aufgaben, die bewegen sich halt in einem anderen Bereich, aber eben wir in unserem Sport haben halt die Unterteile.
Ja, das Einzige, was du hast, ist zum Beispiel Kampfsportarten, wo es je nachdem noch Sinn macht, um das zu unterscheiden, weil es nicht ganz so spannend ist, wenn ein 70-Kilo-Athlet gegen einen langsamen 120-Kilo-Athlet kämpft. Und es durchaus auch kann gefährlich sein, je nachdem, wenn ein 120-Kilo-Athlet einem 70-Kilo-Athlet eine Bretsche gibt. Aber bei uns wäre das eigentlich alles nicht der Fall, oder?
Nein, ja. Also bei uns wäre es ja eigentlich so einfach. Mhm. Es geht ja eigentlich nur ums Gewicht, das du bewegst. Der Rest ist ja eigentlich egal. Also wir haben ja unsere Gewichtsklasse. Mhm. Und der, der halt am meisten bewegt in der Gewichtsklasse, der ist der erste Punkt. Ganz einfach. Du musst jetzt da nicht irgendwie noch den 60-Kilo-Athleten mit dem 120 Kilo Athlet vergleichen. Also.
Ja, vor allem Boxer machen das ja auch nicht. Oder ja. Kommt da irgendein Leichtgewicht-Boxer und sagt, ich bin der bessere Boxer als der Schwergewicht? Ich glaube nicht, oder? Oder vergleicht er sich überhaupt mit einem Ich kenne mich zu wenig aus mit Boxen, aber vergleicht sich so einer mit einem Schwergewichtsboxer?
Nein, das ist einfach etwas anderes.
Nur bei uns, Powerlifting ist einfach ein Auffangbecken. Ich habe schon mal gesagt, für gescheiterte Sportler oder so, oder Leute, die nie etwas erreicht haben. Ja. Und jetzt das Gefühl, ich kriege noch, ich muss noch eine Medaille oder ich bin besser als der. Und, hör mal auf.
Ja, dort im Nachgang von gestern, noch, wo du mir ein bisschen erzählt hast, da von Westside, Barbell. Also richtig im Kopf.
Korrekt.
Also ich so gedacht, es wäre echt lustig, wenn dort so ein paar Dotzlifter rein würden gehen und dann irgendeiner von diesen grossen 140 Kilo fragt, du, wie viel Dotz machst du?
Er wird an die Wand angenagelt.
Er wird wahrscheinlich gerade zuerst mal fragen, von was redest du? Dann sagt er, ja, weißt du, so relativ wert, ja, wenn er gerade durchs Studio durchschlägt.
Ja, ganz sicher, ja. Ganz sicher.
Was eben auch noch ist, ich meine, eben, wir haben die Gewichtsklassen und Teilung. Ich finde die gar nicht schlecht, das ist okay. Aber ganz ehrlich muss man sagen, ich meine, ich bin so absolut ohne Muskeln, mit 1,90 Meter Körpergröße und ohne Muskeln, bin ich irgendwie, keine Ahnung, 80 Kilo schwer. Jetzt jemand, wo irgendwie einer, der in der 83 Kilo-Klasse antritt, oder, wo viel kleiner ist, hat durch das einen Vorteil, weil ich muss schon viel mehr Knochen und Hirn und weiss ich was, gibt bei mir schon Gewicht, unproduktives Gewicht. Also es ist gar nicht so, dass mehr Gewicht gleich mehr, also mehr Körpergewicht gleich stärker bedeutet. Weil eben, wenn du ein bisschen grösser bist, hast du viel mehr unproduktives Gewicht, das du mit dir umdrehst. Was noch dazu kommt, wenn du jetzt auch mehr Muskeln hast, das ist alles Muskeln. Ich meine, Muskeln ist nicht einfach nur geil, sondern das muss mehr unterhalten werden. Sprich, du brauchst mehr Kalorien. Dein Herz, wo du ja mal gesagt hast, Patrick, wird nicht im gleichen Verhältnis grösser, oder? Die haben eine gewisse Kapazität. Das Hirn ist, könnte man meinen, eigentlich auch überall etwa gleich gross. Also die Systeme, die wachsen nicht all linear, werden die grösser und bedeuten mehr Gewicht. Also so einfach ist es nicht, einfach zu sagen, mehr Körpergewicht gleich mehr Gewicht, das man bewegen kann. Klar, wenn man in den Heavyweights ist, dort hat man irgendwo Open End, oder? Da kann man quasi unendlich mehr Muskeln aufbauen, wenn das möglich wäre. Und dann hat man natürlich schon Vorteile. Aber so grundsätzlich als nicht unterstützender Athlet irgendwie ist jetzt das nicht so ein riesen Unterschied, ob man 100 Kilo schwer ist oder 80 Kilo schwer untrainiert oder 60 Kilo. Im Gegenteil, ein kleinerer hat sicher schneller mal die Grösse und Erfolg. Und das Training schlägt sicher schneller mal an. Eben Regenerationszeit und all das
andere. Genau, ich wollte sagen, ich meine, ein grosser Athlet muss alles Gewicht auch über eine größere Range of Motion bewegen. Und das braucht mehr Regeneration. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben alle das gleich grosse Herz, das gleich grosse Hirn, das das verarbeiten muss. Und kleinere Athleten haben Vorteile, das ist einfach so. Die können, also weißt, die haben auch mehr Muskelmasse drauf bei einem tieferen Gewicht, oder? Bei einem tieferen Körpergewicht, ja, verhältnismäßig. Ja. Das bringt ihnen mehr. Schlussendlich ist ja der am stärksten, der am meisten Muskelmasse und am wenigsten Körperfett hat, oder?
Ja.
Ist der, der in der leichtesten Gewichtsklasse am stärksten ist, oder?
Ja, genau. Und dann noch die beste Technik und vielleicht noch vorteilhafte Hebel, oder? Und dann ist er der King, oder?
Ja. Also ich glaube, das Thema ist langsam recht erschlagen diskutiert. Für mich...
Ich erwarte jetzt ein Statement von dir da.
Nein, das ist ja... Eben, ich meine, man hat das diskutiert. Ich... Für mich nach wie vor macht es keinen Sinn, dass man eine Relativwertung macht. Auch wenn natürlich der Bankdirektor nicht gleich viel verdient wie der Familienvater, der ich weiß nicht, wo in der Logistik arbeitet. Und dort beide 200 Franken verlieren, ist das auch eine Relativgeschichte. Aber im Powerlifting, in dem Sinne eine ganz einfache Geschichte, wo man sonst schon über irgendwelche Gewichtsklassen verteilen, dann noch anfängt, über irgendwelche Relativgeschichten, die dann gleich auch niemand wirklich versteht. Und man bisher noch niemand hat können plausibel erklären, warum. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und es ist einfach gar nicht diskussionswürdig. grundsätzlich der, der mehr bewegt, der ist stärker. Punkt.
Vielleicht kommt das aus der allgemeinen sozialen Ausgestaltung auch von unserem Staat her, oder? Weil da haben wir ja so eine Steuerprogression und so eine Kurve, dass die unteren Einkommen da weniger belastet werden als die oberen. Aber im Unterschied, ich meine, wenn man die Kurve würde annehmen, dann müsste bei den Super Heavyweights müsste dann wieder irgendwie die Progression abflachen, müssten wir wieder bevorteilt werden. Aber das ist ja leider nicht so.
Ich sage einfach, die Welt verblödet einfach langsam, aber so richtig und verweichlicht. Ohne Scheiß. Ich möchte jetzt noch nicht den Herdmacker raushängen, überhaupt nicht, bin ich auch nicht. Aber die Welt verweichlicht. Jeder braucht irgendwo eine Medaille und Anerkennung. Niemand mehr hat den Ehrgeiz, um irgendetwas zu schaffen, dass man heute ja schon ein Kind bei einem Schulskirennen kommt schon der letzte Medaille über. Was soll der hohe Scheiß?
Voll.
Hey, ich würde meinem Kind sagen, du nimmst die scheiß Medaille nicht an. Du bist Kopf-Dummy letzte geworden. Bist du behindert? Ja. Nein, muss doch irgendwo noch ein Ansporn da sein.
Voll.
Ja.
Für
voll.
Alles könntest du eine Urkunde und eine Medaille über. Du bist so toll, du bist so super. Hauptsache bist du dabei gewesen. Hey. Und das widerspiegelt sich im Powerlifting extrem, gell?
Ja, ja.
Küssen sich die Nüsse.
Nein. Flötenblasen, bitteschön.
Ja, nein. Bitte, du bist schwach, du bist scheiße. Das muss man nicht schönreden.
Ja, und auf der anderen Seite, es ist ja nicht schlimm, wenn jemand nicht stark ist, oder? Dann ist er halt einfach nicht gut.
Er hat andere Qualitäten, haben wir ja gesagt. Kann gut genau. Spiegeleier machen. Wer weiß, die Weltbeste vielleicht.
Ja, ich sehe es genau gleich, aber das ist so eine allgemeine Tendenz. Ich auch mit dem, ohne die Diskussion da jetzt anzustossen, aber auch mit dem Gender-Wahn. Oder? Dass man, das ist doch genau das Gleiche, dass man da probiert, irgendwie etwas reinzudrücken, dass für alle irgendwo ein Plätzchen haben. Und ich glaube, es gibt eben mehr Flurschaden, mehr Kollateralschaden, als das etwas nützt. Jetzt mit den Dots vielleicht nicht geht, oder? Also, ich muss mich wegen dem nicht psychiatrisch behandeln lassen. Und ich glaube, wir alle da nicht.
Wegen dem anderen schon.
Nein, aber ich meine, weißt du, eben so Leute, die nicht genau wissen, jetzt, was für ein Geschlecht das haben, das sind arme Siechen, oder? Mit denen wollen wir nicht tauschen, oder? Die haben nicht ein schönes Leben. Aber jetzt das Lifting und so weiter ist dann schon ein bisschen etwas anderes. Aber das geht schon in das Thema. Ich meine, ich sehe es bei meiner Schwester, die Lehrerin ist, mit der integrativen Schule, wo man probiert, alle in eine Klasse hineinzutun. Das ist, glaube ich, vom Vorteil von weniger und vom Nachteil von vielen mehr. Aber eben, ich glaube, wir bleiben da relativ unpolitisch in dieser Runde.
Ja, und schlussendlich machst du es ja für dich. Also, dann schaust du ja, dass du immer stärker wirst, oder? Dann musst du ja da nicht noch schauen.
Das Thema schwierig mit für dich selber. Wenn du es für dich selber machen würdest, würdest du keinen Wettkampf machen.
Ja, nicht unbedingt. Das ist einfach der ultimative Test von deiner eigenen
Ja, aber du weißt, was ich meine. Das
ja,
ist
ja.
So.
Wir kommen da nicht auf den gleichen Nenner. Aber
willst du gleich der Beste sein, Mann? Wenn ich einen Wettkampf gehe, will ich gewinnen.
Aber also, sind wir ehrlich, also irgendwie, es ist immer ein Penisvergleich, ein Wettkampf.
Ja, das
ist ja nicht schlimm. Also weißt du, man muss es auch akzeptieren. Mhm. Man freut sich über einen Sieg, man freut sich über einen Rekord. Es schießt einem an, wenn man einmal nicht gewonnen hat oder nicht das erreicht hat oder der andere nicht geschlagen. Man tut ja zum Teil auch irgendwie ein bisschen taktieren, damit man vielleicht nicht sein Total raushält, aber dafür sicher irgendwo einen Platz erreicht. Ist alles legitim. Aber hört doch auf, oder die Leute, die das machen, das immer irgendwie wollen, sagen, nein, das ist nicht so, aber auf der anderen Seite verhalten sie sich genau so. Natürlich ist es ein bisschen primitiv, wenn man sagt, es ist ein Penisvergleich. Vielleicht hat das gewisse früher tatsächlich gemacht, aber einfach mal auf den Punkt gebracht, ein Wettkampf ist ein Vergleich mit anderen, man tut Leistungen vergleichen, man will besser sein zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, will man den anderen schlagen, dann ist man nicht best friends, aber nachher ist wieder alles gut. Das ist die Frage natürlich, wie man zu dieser Sache steht. Wenn das Einzige ist im Leben, ja, dann ist man auch ein trauriger Vogel. Aber wenn das halt einfach ein Teil ist, der einem Spass macht, dann ist das ein Wettkampf und da will man der Beste sein. Und nachher ist wieder alles anders und das ist wieder das normale Leben. Und da kommen wieder die Sachen zum Zug, die wirklich auch wichtig sind im Leben. Weil eigentlich muss man sagen, Powerlifting, es macht uns Spass oder Kraftsport macht uns Spass. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in dem Sinne würde sterben, wenn wir das jetzt morgen nicht mehr machen könnten oder dass es nicht noch wichtiger ist im Leben gäbe.
Das weißt du gar nicht.
Also ich hätte schon ein bisschen Mühe, aber...
Ja, ich als Profi-Powerlifter, der ja angeblich keinen Job hat, wer hat einfach keinen Kompass mehr im Leben, oder? Nein, ich könnte dann, wie du sagst, mir wird ja nachgesagt, dass ich irgendwie 24-7 Insta-Stalker tue. Ich könnte das dann noch mehr machen.
Ja, nein, du hast ja noch ein bisschen Gannikus. Gannikus, da könnte, der Interceptor könnte vielleicht wieder ein bisschen aktiver werden.
Ja, ja.
Ja.
Gute Idee. So, was ist schlimmer? Leute, die Masthuhn für Wachstum essen oder Leute, die ihren Hund vegan ernähren?
B.
Ja. Schwierig.
Was schwierig?
Ja, ich bin überhaupt nicht so der Masthuhn-Fan.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm.
Das Masthuhn?
Ja.
Ja, darunter verstehe ich schon so das Billigfleisch aus Ungarn.
Ah, gut, ja, dann.
Ja, voll.
Also nur um das geht es nur um das.
Das ist damit gemeint, ja.
Ah, okay, ja, dann finde ich auch.
Der Hintergrund für euch Holzköpfe von dieser Frage ist so ein bisschen, eben, ist es angebracht, also für seinen eigenen Erfolg oder eben jetzt bezogen auf Ernährung, dass der billigste Shit sich hier zu fahren und dann eigentlich. Ich meine, in dem, dass man irgendwie so billiges Fleisch kauft, ob jetzt Huhn oder was anderes, akzeptiert man ja eigentlich die miesen Bedingungen, worunter die Tiere aufwachsen. Oder? Also ich bin, die mich kennen, ich bin überhaupt kein Tierfreund. Ich kann mit Tieren nichts anfangen. Oder ich kann nicht verstehen, wie man 23 Büsis in der Wohnung haben oder so Sachen.
Sechs.
Da habe ich kein Verständnis. Aber ich finde es gleich nicht okay, wenn man da irgendwelche Fleisch isst, wo irgendwie 3 Monate gelebt hat und nie ein Tageslicht gesehen hat. Das finde ich tragisch. Und da finde ich, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich muss halt viel Eiweiß konsumieren, dann kostet das halt ein bisschen etwas. Und ich kann nicht einfach nur aus egoistischen Gründen Leid von anderen einfach so akzeptieren, auch wenn man das nicht messen kann. Oder? Ich weiß nicht, wie man Tierleid messen soll und so weiter. Oder? Und es ist ja nicht so, dass ich kein Fleisch esse. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, der Unterschied zwischen Massentierhaltung und Tierhaltung ist nur das Wort Masse. Das Tier leidet genau gleich, wird genau gleich getötet und so weiter. Und da, vielleicht bin ich da naiver dadurch und denke einfach anders. Ich denke, wir dürfen Tiere essen, das ist okay. Aber wenn man es so industriell produziert, dort ist für mich jetzt persönlich Grenze.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe meine Aussage korrigiert.
Nein, für dich, du bist einfach so ein elender Bonz, der sowieso nur irgendwie. Was haben wir gelernt? Irgendjemand hat ein Schweizer hat in einem YouTube-Video gesagt, ein Kilo Hühnerfleisch kostet 50 Euro in der Schweiz.
Ja, das richtig, was er war. Er ist nicht ein Schweizer, er ist ein Zürcher, oder?
Ja, das ist gleich Schweizer, oder?
Naja.
Ja, und zu Thema sein Hund vegan ernähren, wollen wir da noch etwas loswerden?
Ja, das passt eben zu dem, was du gesagt hast. Du weißt nicht, wie man Tierleid kann messen. Und in dem Fall können wir das halt auch nicht beurteilen, wie sehr da der Hund darunter leidet, wenn er vegan ernährt wird.
Also man muss da sagen, wir kennen so einen Hund und der sieht fidel aus. Also der springt um, der sieht gesund auf. Ich will und kann das nicht beurteilen. Ich würde es glaube nicht machen, hätte ich einen Hund. Aber ja, also rein äußerlich geht es dem Hund gut.
Also ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, mit Hunden sowieso, da habe ich nicht wirklich viel Ahnung. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, mein Büsi da, irgendwie meine Büsi vegetarisch oder so zu ernähren.
Du, wie tönt ihr überhaupt ernähren? Kauft ihr da so palettweise Scheiben oder wie heisst das Zeug? Whiskas und so?
Ganz viele verschiedene solche, ja. Und Dauerauftrag haben wir dort.
Ja, aber ich stelle es mir vor, mit 6, was essen die? Wie viel Kilo Nahrung essen 6 Büsis pro Tag?
Also der Frankenbetrag könnte ihr jetzt etwas sagen, was sie im Monat kostet.
Ja, okay, sag den Frankenbetrag.
Ja, ist jetzt etwa so 200 Stutz im Monat, 250, so würde man noch.
Das ist wie ein Kind.
Drei Kinder fressen mehr, aber...
Ja, meine nicht.
Ja, aber meine Büsse sind auch schwerer als dein Kind.
Wahrscheinlich schon, ja. Ja, krass.
Ich weiß auch nicht, also die Frage ist natürlich, ich kann nicht beurteilen, also Büsse sind doch recht empfindlich, was sie so, manchmal haben sie auch etwas gerne und am nächsten Tag wieder nicht mehr wirklich. Aber wenn es ihnen etwas nicht passt, essen sie auch nicht. Ich habe die Hunde eher so kennengelernt, vom Rohfreunden kennt, wenn dort etwas abfliegt, dann schlappen sie das einmal weg. Also nicht beurteilen, ob man dann halt dort, ich weiß nicht, was für Zusatzstoff muss rein tun, dass das Essen so schmeckt, dass ein Tier dann vom Geruchssinn oder vom Geschmackssinn passt, aber vielleicht nicht so gesund ist. Kann ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen, aber ich habe mir jetzt nicht den Sinn, da Büsi irgendwie vegetarisch oder vegan zu ernähren.
Und Patrick, sein Büsi tut gerne Milch umschossen, oder?
Ja, das Wunder, dass mein Laptop noch lebt.
Das war eine von der ersten Folgen, gewesen, gell?
Ja, wo sie einfach die Milch über den ganzen Laptop übergeschüttet hat.
Und das war ziemlich am Anfang, gewesen, oder? Und du hast den ganzen Podcast noch durchgemacht mit einem Liter Milch im Laptop drin, oder?
Genau. Ja, musst professionell bleiben. Egal in welcher Situation. Als Influencer musst du können professionell bleiben. Auch in schwierigen Situationen.
Es gibt also keine Influencer mehr in der Schweiz, fällt mir gerade auf.
Außer uns.
Und der Emre Signo.
Stimmt.
Übrigens, Gratulation an Emre Signo. Dritter Platz geworden an, sage ich das richtig, WPC Europameisterschaft.
Ich glaube, ja.
Aber lustig, wir haben das ein bisschen verfolgt und wir haben es total wollen voraussagen, wann er schafft. Und der Pascal hat eine Punktlandung gemacht, oder? Ich glaube, sogar jeder Lift exakt vorausgesagt.
Das weiß ich nicht mehr, aber das Total hat gesagt 580.
Und das hat sich bei ihm zusammengesetzt aus?
Ich glaube, 22 Squat.
135 Bench.
Ja, und 235 kann das sein. Oder 230.
So, der letzte hat er einfach nicht gültig bekommen.
Nein, müsste 2,25 sein.
2,25, ja. Der 2,30er hat er nicht gültig bekommen. Ja, hätte er seinen Bart abgeschnitten, hätte er ihn gültig bekommen. Bin ich nach wie vor der Überzeugung.
Wieso hast du gegen vorher rausgekippt, oder was?
Er hat den Lockout nicht geschafft. Er hat zu viel Vorlage gehabt. Der Swiss Jesus. Wie schwer ist man, wenn man bei 96 Kilo Muskelmasse, 10% Körperfett hat. Die richtige Antwort ist 109. Ja, das so viel zum Thema Muskelmasse und Magermasse und vielleicht allgemein. Was haltet ihr von DEXA-Scan? Habt ihr so mal so etwas gemacht? Tönt ihr überhaupt Fett messen? Wie macht ihr das?
Ich weiß nur, das Fett, das auf den Teller kommt.
Früher habe ich das gemacht. Wir haben bei uns im Fitness so eine Waage, die einfach draufstehen kannst und an der Seite heben. Aber ich weiß nicht, wie genau das ist. Also ich habe von vielen gehört, dass man da auch schiessen kann, dass es irgendwelche Zahlen angibt, auch wenn man zweimal nacheinander draufsteht. DEXA-Scan habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht. Aber eben, ich glaube nicht, dass das so genau ist, dass man da wirklich die richtigen Zahlen bekommt.
Für was ist das auch überhaupt wichtig, die Zahl? Ich meine, auch zum Beispiel im Bodybuilding ist doch einfach wichtig, wie es aussieht. Was die genaue Zahl ist, ist doch scheißegal.
Aber ich würde mal sagen, es geht auch in eine Art objektivierte Leistung. Und zwar ist das ein bisschen wie wir mit unserem Rep 1 hier, tun da so unsere Lifts messen, damit wir ein bisschen von dieser subjektiven Geschichte, eben ein Grinder ist nachher ein 6,5, sondern dass wir nachher das besser können einteilen können, dass wir können sagen, aha, okay, jetzt ist der Lift, hat einen Speed oder eine Duration oder was auch immer von so und so viel, dann können wir es wirklich objektiv mit den letzten Wochen oder der letzten Einheit vergleichen. Und so kannst du natürlich auch eigentlich als Bodybuilder oder Kraftsportler kannst du irgendwie so ein halbes Jahr oder ein Jahr messen ist Muskel dazugekommen oder nicht, mit dem, was du im letzten Halbjahr oder Jahr veranstaltet hast. Anstatt dass du einfach nur, es gibt so viele, die haben aber das Gefühl, sie sind schwerer, aber eigentlich unter dem Strich sind sie gar nicht besser geworden oder muskulöser, sondern einfach halt ein bisschen dicker. Ich glaube aber, die wirklich einzigen wirklichen Geschichten, wo man das kann messen kann, sind relativ teuer.
Der Greg Emery.
Was?
Emery.
Ja, genau. Der Greg Doucette hat mal so aufgezeigt, dass sie in Dexascan geschaut haben, die dann mit dem MRI offenbar korrespondiert und haben herausgefunden, dass da eigentlich keine Korrelation feststellbar ist. Sprich, Dexascan ist für gar nichts. Ausser rausgeworfenes Geld.
Aber dann ist es ja für etwas.
Ja, für denjenigen, wo das verkauft, ja.
Ja, dann haben wir das Geld loswerden will.
Weil Minuszins verhindern
will. Zum Beispiel.
Das ist wie ich mache mal auch Stützkäufe, oder? Dass der Rest von der Schweiz gut geht.
Ich habe so viel Geld, ich baue mir extra das Fenster, um es rauswerfen.
Du, apropos, Greg Doucette, hat der eine an der Waffeln? Oder redet er extra so? Oder kann
das kannst du nicht so hören, dem Typ. Die Stimme ist grässlich. Ich weiss nicht, wie man das mehr als 30 Sekunden kann hören
kann. Mann, ich hasse. Ich finde ihn recht unterhaltsam.
Vielleicht hörst du einfach nicht mehr gut.
Hä?
Ja, ist auch schon 47.
Stimmt.
Nein, also macht er das extra? Ist das einfach ein unique selling point von ihm? Oder kann er nicht anders?
Ja, ist schwierig zu beantworten, von das kenne ich nicht, oder? Aber ich würde sagen, natürlich hat er eine spezielle Stimme und sobald er nachher sich noch ein bisschen enerviert, wird sie noch mal ein bisschen dramatischer. Und aber in der Zwischenzeit, aufgrund von den Abozahlen und allem, glaube ich schon, dass es ein USP von ihm ist. Wenn er so eine normale Stimme hat, wäre er auch nicht so unterhaltsam, wie wenn er eben so eine kreischige, hohe Stimme hat und sich entsprechend kann aufregen über gewisse Sachen. Das ist sicher ein Marketinginstrument.
Das eben, ich kann es nicht verstehen. Ich kann gar nicht sagen, ob das, was er sagt, Substanz hat, weil er nervt mich einmal vorher. Ich glaube, das einzige Video, das ich geschaut habe, ist, wo er über den Mike O'Hearn abzieht. Und das ist so lustig gewesen, weil er sich dann aufregt, seine Stimme überschlägt sich dann. Aber das ist wie nicht ein seriöses Thema gewesen. Darum ist das problemlos gegangen. Bringt der Rest, was er sonst sagt, hat das Hand und Fuß oder ist er einfach ein Dummschwätzer?
Alles habe ich nicht gesehen. Und alle seine, also er tut auch über viele Zeug reden, die mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Aber ich würde schon sagen, dass er Ahnung hat. Wenn er also die ganze Ernährungsgeschichte zeigt, er natürlich, dass du eigentlich nicht Rice, Chicken und Brokkoli musst machen, sondern ganz andere Sachen. Und auch er sagt eigentlich, sobald irgendwelche Hollywood-Stars sagen, wie hast du das gemacht, und sagen Rice, Chicken, Broccoli, sagt er, das ist auch nur ein, wie soll ich sagen?
Das ist ein Codewort.
Für, ja, ist ein Codewort oder ein Codesatz für Testosteron und Trenbolon.
1 Gramm.
Ja, immer, aber also ich glaube, er hat eine entsprechende Kompetenz.
Und er ist Bodybuilder, gell? Oder hat er auch Kraftsport irgendwie Erfahrung? Oder ist er ja, reiner Bodybuilder?
Nein, er ist eigentlich, ich sage, eher aus dem Powerlifting gekommen. Er hat dort auch diverse kanadische Wettkämpfe oder auch internationale und das war ziemlich stark auf der Bank gewesen, hat 187 gedrückt und er ist innerhalb auch so ein kleiner Mann, irgendwie etwas, auch etwa 1,60 oder so, hat 187 gedrückt und dann hat er eben, ist er auf die andere Seite von der Macht und hat dann nach einem Jahr oder Halbjahr oder irgend so etwas hat 228 gedrückt. Also er hat schnell noch 40 Kilo on top draufgepackt, wo er vorher schon jahrelang Powerlifting gemacht hat. Also er ist länger natural gewesen als enhanced.
Aber Bodybuilding-Wettkampf hat er auch gemacht, oder?
Ja, ist sogar IFBB Pro.
Irgend so Badehosenklasse?
Ja, in der Classic Physik. Also ich glaube, jetzt im richtigen Bodybuilding-Code Profikarten und ist nachher einfach im Classic Physik antreten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht stimmt etwas nicht, aber ich bin der Meinung, das hat er so gemacht.
Als ich vorher in Livestream reingesappt habe, um zu schauen, ob die in Alicante die Opens dran sind, ist auch irgendwie so... Wie heissen die, die Beine trainieren? Das ist Classic. Nein, das ist nicht Classic. Das ist
Men's Physik.
Men's Physik. Die Men's Physik-Typen gesehen. Und ich meine, die haben ja abnormale Oberkörper und dann einfach kein Bein. Für mich...
Also, die Badhosen sehen so scheiße aus. Wer hat denn heutzutage überhaupt mal so Badeshorts an?
Das sieht, das Gesamtbild, das sieht, das ist wirklich komplett unästhetisch, finde ich.
Ja, nein, die haben schon bei, aber ich glaube, durch die Hosen sieht es einfach so aus, als hätten sie nicht. Gar nicht mal davon aus. Der Victor beispielsweise, der ist auch nicht ohne Bein und ohne Arsch unterwegs gewesen, oder? Aber das soll sie am Wettkampf einfach nicht zeigen.
Also ich verstehe die Klasse überhaupt nicht. Das finde ich ganz, ganz komisch.
Die hat natürlich mal angefangen mit einem anderen hin. Also ich glaube mal, dass die angefangen hat mit der Überlegung, dass man eigentlich eine gemäßigtere Klasse einführen will, oder? Und ich glaube so, ich weiß nicht, ob das schon in der Zeit vom Peter Kaiser da oder der, der seine Freundin verprügelt hat.
Buendina.
Ja, genau, irgendwas so. Jeremy Buendina oder irgend so etwas. Die haben ja noch ganz anders ausgesehen als heute. Also weißt du, das sind dann so 1,75 Meter, 80 Kilo Typen auf der Bühne. Ob du können sagen, ja, das sind auch knapp natural. Du bist das 2-3 Jahre gegangen und nachher hast du dort auch so verdammte Brecher gehabt, oder? Wo 1,75 Meter, 90, 95 Kilo hart auf der Bühne sind, wo eigentlich verkappte Bodybuilder sind. Einfach halt ein bisschen anders dort stehen, schauen, dass das Frisürli sitzt und das Gesicht entsprechend mit Make-up gemacht wurde. Ich will da gerade einen Mucke killen. Eben, das ist eine massive Veränderung dort gegeben, wo eigentlich das hat es auch sein, was sie jetzt daraus gemacht haben aus dieser Kategorie.
Ja, ich habe es schrecklich gefunden.
Ja, ich kann es auch nicht bewerten. Es ist eine Art ein Schönheitskontest. Noch mehr als Bodybuilding an sich sonst schon ist.
Ja, ja. Verlassen wir das Thema. Vieles wichtige Frage an euch. Wie heissen die beiden besten Pizzerias in Bad Ragaz?
Trocadero. Beide.
Ja, wir hatten ein gutes Navi gehabt.
Ah, oh, fuck, ey. Das ist meine.
Wer von euch trainiert im Outcasts ranked?
Ja.
Der Chris, oder?
Und das Mal bin ich unschuldig.
Genau. Wo da die Aargauer Gang mal hat wollen auf Falanda, wie sie sagen. Hast du gewusst, Patrick, Falanda? Falanda, Falanda. Das klingt ja bündnerisch, oder? Sind sie im Outcast vorbeigefahren? Weil es eben irgendwie, wie ist das gegangen? Wieso sind sie im Outcast gelandet?
Also gut, wir haben es genug früh gemerkt. Aber ich habe eben das Navi gespielt und ja, ich habe mir den richtig geschaut, habe einfach gesehen, irgendetwas mit Strange. Habe ich das im Navi eingegeben, sind wir losgefahren. Und dann sagt der Pascal so, mein Navi zeigt da bitte wenden und mein zeigt, fahr weiter geradeaus. Ja, und dann haben wir eben gemerkt, dass sie die falsche Adresse eingegeben haben.
Ja, und das mal haben wir irgendwie in der Mitte von der Woche, nachdem dass wir am ersten Tag in einer Pizzeria sind, in Bad Ragaz, Mitte von der Woche wieder wollen gehen essen und haben gefunden, ja komm, ich habe noch eine gute Pizzeria gesehen in Bad Ragaz, irgendwas auf TripAdvisor oder irgend so etwas, gib die auch im Navi und dann so 500 Meter bevor wir dort sind, hey, das ist ja der gleiche Weg wie zu der Pizzeria, wo wir schon mal gewesen sind. Und ich schaue so aufs Navi, ja, nein, aber das sieht anders aus. Und die wieder umdrehen und nochmal 50 Meter weiterfahren, bis wir dann bei dieser Pizzeria waren, wo wir schon mal waren. Und auf das aber habe ich noch keine Lust mehr gehabt, zu sagen, welches Restaurant das man soll. Aber die ist gut. Also ich kann sie weiter empfehlen. Pizzeria Trocadero in Bad Ragaz.
Ja, wenn wir schon bei den Restaurant-Empfehlungen sind, ist aber das Beste ist Alpina in Schiers.
Genau. Das ist wirklich super. Ich gehe immer mit meinem Vater
riesig. Und Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt. Also, da kann man sich nicht beklagen.
Wir sind dreimal dort gewesen.
Dreimal? Krass. Eben, die haben die ältere Dame dort gesehen, die am Tresen hockt.
Einmal?
Ja, ja. Einmal, ja.
Ja, die hat, irgendwie eine Million gewonnen, irgendein Gewinnspiel oder irgendetwas. Völlig bodenständig, super Restaurant.
Ja, ja.
Ja, das ist, so, weißt du, so nebst dem Essen, dass Portionen gross waren, die sind wirklich gross gewesen, ist auch die Bedienung. So etwas gibt es in Zürich nicht. Also, das können wir jetzt mal, es gibt doch noch etwas Negatives an Zürich. Aber, oder, sie mich kommen, das hat nie Platz gehabt und die haben immer irgendwie Platz geschafft. Und selbst wenn es anderen Gästen müssen sagen, könnt ihr bitte da sitzen, dass die hungrigen Jungs da können Platz nehmen. Und das ist so ein Service-Level, wo vor allem eben da unseren Breitengrad unbekannt ist.
Ja. Salatbuffet habt ihr ausprobiert jetzt oder gerne nicht?
Nein.
Das ist eben auch super. Also Salatbuffet endet ja sowieso immer in Herdöpfelsalat und Pasta-Salat. Hat eigentlich nicht mehr mit Salat zu tun, aber ist geil.
Da können wir noch mal etwas entdecken, wenn wir das nächste Mal dort sind.
Definitiv.
Ja, und Klasse, also gut, oder? Kannst du davon aus, da kommst du zwei Kugeln über, aber die haben irgendwie 5 Liter Rahmglasse pro Person haben die gebracht. Es war wirklich, und dann noch mit Früchten drin und es war nicht schlecht gewesen. Die Serviertochter hat noch ein bisschen flexen. Ich habe gesagt, ich hätte gerne noch einen Grappa. Und dann sagt sie, ja, Grappa Berta, irgend so etwas. Ich so, kann ich nicht, ist sicher gut. Dann sagt sie, ja, die Flasche kostet 300 Stutz. Aber der Grappa selber hat gleich nur 11,50 oder irgend so etwas gekostet. Und wir haben dann nachgeschaut, das ist nicht 300 Stutz Flasche, sondern vielleicht 150 oder irgend so etwas. Aber es ist gut gewesen. Kann man empfehlen.
Ja. Wer meinst du?
Ich habe jetzt nichts gehört wieder, weil es bei mir wieder unterbrochen hat. Also, wir müssen es nochmal wiederholen. Und jetzt höre ich wieder nichts. Huren verfluchten. Ich könnte bei Wingo.
Ja, Fluch. Bist du da?
Jetzt bin ich wieder da.
Wir haben dein Fluchen auch gehört, im Fall.
Ah, geil.
Ja, also zur Wiederholung. Läuft nicht noch das Programm oder so, wo Bandbreite braucht? Oder
nein, nichts. Jess ist einfach im Fernsehen schauen. Das braucht einfach sehr viel Bandbreite wahrscheinlich.
Ah, das soll aufhören.
Ja, habe ich schon gesagt.
Nein, aber gibt es im Jahr 2021 noch jemanden, der jünger ist als Jahrgang 1960, der keinen Instagram-Account hat? Das ist die Frage.
Shell Colito.
Ja, erklär uns das mal bitte. Warum hast du keinen Instagram-Account?
Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt brauche oder dass ich irgendetwas verpasse. Ja, also Amix muss ich schon sagen, es wäre vielleicht interessant zu nachschauen, was andere so machen. Vor allem jetzt eben zum Beispiel der Patrick, seine Trainings etc. Aber ich war dann nicht irgendwie abhängig von dem ganzen Zeug. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt im Leben. Also dass jetzt da etwas gross verpasse oder ja.
Ich glaube, abhängig wirst du nicht. Das ist nicht die Einstiegsdroge. Ich glaube, die Einstiegsdroge wäre, helfen mir OnlyFans oder OnlyFriends? OnlyFans, oder?
OnlyFans, ja.
Da ist leider der ausgewiesene Experte, hat ja nicht dabei sein in dieser Runde, der ist leider nicht da. wo da weitgehende Kenntnisse in dem hat. Aber ich glaube, das ist schon speziell, das OnlyFans, oder?
Ich kenne es seit 2 Monaten, weiss ich, dass so etwas existiert. Dass offenbar so normallos gegen Geld irgendwelche Videos oder Fotos reinstellen und andere das gehen kaufen. Und dann das angefangen von Sexgeschichten bis hin zu, wie es immer wieder wie es heisst, weißt du, kratzt doch irgendeinen am Bart, der andere tut auf dem Holz rumkrebeln und so, und das zahlen Leute dafür. Wie heisst das?
Keine Ahnung.
ASMR.
Ja, stimmt, ja. Irgend so etwas. Also, ja, eben. Es soll ja ganz speziell sein, über was, dass man da Geld ausgeben kann.
Es ist so extrem, eben, und das ist Big Business, gell? Es gibt Leute, die von dem leben. Ich habe ja da mal eine in der Garnicus News als Schlumpfine bezeichnet, die so blaue Haare hat und grosse Böllen und die immer so ihr Dekolleté entsprechend in die Kamera hebt. Und die habe ich irgendwie halt das so lapidar, nicht einmal böse oder so, als Schlumpfine bezeichnet. Und die hat mich dann tatsächlich markiert auf Instagram. Und sie ist so eine, die von dem lebt. Und die macht, glaube ich, irgendwie gemäss eigenen Angaben so 5-stellige Beträge Euro monatlich und lebt super von dem. Und es ist jetzt nicht so, dass die irgendwelches krasse sexuelle Handlungen machen, sondern einfach sich ein bisschen Haut zeigen. Mehr ist das offenbar nicht. Und da gibt es viele so Spinner, oder nein, ich würde nicht einmal sagen Spinner, viele Leute, offenbar, es gibt einen Markt, die für das Geld zahlen, um das anzuschauen. Ich hätte es auch nicht gedacht, vor allem nicht in Zeiten von Pornhub und weiss ich was, dass da irgendjemand noch für so etwas Geld ausgibt. Aber eben, das sind ja offenbar eben nicht Leute, die irgendwie da harte Action sehen wollen, sondern eben so ein bisschen etwas sehen und den Rest sich vorstellen.
Was die Zuschauer wie bei uns beim Podcast?
Inwiefern?
Ja, hallo, wir sind auch Unterhaltung pur für die Leute, oder?
Ja, beste Unterhaltung. Und heute nur seriös. Also vorhin hat keiner einen OnlyFans-Account.
Nein, definitiv nicht.
Es gibt ja auch Patreon, heisst es ja, oder? Wo ähnlich wie YouTube eine Plattform, wo bezahlter Content ist und durchaus auch gerade zum Beispiel im Powerlifting-Bereich Leute die Videos haben, die von informativ sind und nicht einfach so angeschissen sind wie gewisse YouTube-Videos. Habt ihr so etwas mal verwendet, also ein Patreon oder so etwas, um dort etwas anzuschauen?
Sagt man gerne nicht.
Ah, sagt gar nicht.
Ist das dort, wo sie so Larry Wheels und so ihre Stoffpläne erzählen?
In die Richtung gibt es sicher Sachen, ja. Also ich glaube, der GoKo Fitness, wo ich auch ein eine trümmelige Figur finde, macht glaub, mittlerweile mehr auf Patreon als auf YouTube. Und ich glaube, es gibt durchaus Leute, auch eben gerade im Thema Stoff und so, die dort unterwegs sind und tiefere Einblicke geben. Ja.
Ist denn das nicht auch irgendwie so eine Verschwörungsplattform?
Durchaus möglich.
Für alle heute.
Ja,
aber wenn du dort offen über Stoff darfst reden, bedeutet es ja auch, dass es kaum eine Richtlinie gibt, oder? Du darfst offenbar alles machen.
Ja, möglich. Ich tue einmal übrigens gewisse, wenn ich ein YouTube-Video finde, was über Stoff redet, tue ich ihm das immer melden. Ich tue da immer die Meldfunktion verwenden. Ich glaube, nützt es nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, ich muss das einmal machen.
Warum?
Ja, weil ich nicht will, dass da die so die dumme Siechen da über Stoff redet und noch andere verführen.
Ist doch scheißegal.
Ja, eigentlich schon, aber ich muss mich da auch vielleicht mal therapieren lassen. Das wäre etwa der dritte Punkt, wo ich Therapie nötig habe.
Dann gehst du beim Max Metzen und beim Alexikon bist jedes Video anzeigen.
Ja.
Wahrscheinlich, wirklich.
Ja. Nein, ist so. Also ich gehe jetzt nicht, heute würde ich ein paar melden, sondern wenn ich so eins schaue, dann tue ich es melden.
Aber schauen zuerst noch gleich, ja. Zuerst noch schön Notizblock führen.
Ja, voll asozial. Apropos melden, auf Instagram darf man ja keine nackte Haut zeigen. Ich habe das auch nicht gewusst. Also irgendwelche primäre Geschlechtsmerkmale darf man gerade nicht zeigen. Und da kann man auch melden, wenn man so etwas sieht. Hat das so einen Vorfall gegeben letzte Woche? Ich habe ihn aber nicht gemacht.
Nein, du hast Schlimmeres gemacht.
Ja.
Ja, ich habe ihn in den Gruppenchat. Das
war auch nicht so schön gewesen.
Nein, gar nicht. Das muss ich dann zur Therapie. Du willst nicht unbedingt das Nattel aufmachen und dann irgendwie so drei Männer erst drauf haben.
Oh, das ist der Scheiß, hat er mir auch geschickt.
Ja, hübsch war, also, oder?
Wo wir uns noch nicht sicher sind, ist, wer hat das gefüttert?
Das ist eine ist das gute Frage.
Oder ist das Selbstauslöser gewesen?
Stell dir vor, der Selbstauslöser. Da haben sie dann müssen zurückrennen, da links und rechts umschwingen, zum Schauen, ist gut. Nein, wir müssen es anders machen. Nein. Wie heisst es? Oh, das haben wir auch vom Fashion Fashion gelernt. Too much details.
Oh.
TMD. TMD, ja?
Nicht das I am Schluss, für Informations.
Ah, too much information. TMI. TMI. Das, aber dann sagt man TMI heute. Haben wir vom Jüngling gelernt. So, weitere Frage an euch. Was nervt mehr? Powerlifter, die ständig die RPEs falsch einschätzen, oder Powerlifter, die darauf beharren, dass die erste Scheibe verdreht gesteckt werden muss?
Hey, das beharre ich auch die ganze Zeit. Selbe Affig da von rechts.
Nein, ich finde das unsäglich, mit dieser Platte da umdrehen zuerst und sonst bist du kein
Powerlifter. Sieht einfach total beschissen aus, wenn das unbeschriftete End irgendwo siehst. Das Dummies machen es auf die andere Seite immer umgekehrt. Das sieht auch so beschissen aus.
Die tun die letzte Reihe?
Nein, die tun alle gegen innen.
Und warum macht es das?
Keine Ahnung. Sieht auch scheiße aus. Darum, die erste gegen innen und die andere gegen außen. Dann hast du von allen Seiten sieht es schön aus. Wie bei den Weightlifting Plates oder bei den Bumper Plates.
Ja, aber die sind gleich auf beiden Seiten.
Ja, eben. Aber das sieht ja besser aus.
Ja.
Darum macht man es ja bei diesen Plates so.
Aber liftest du, dass es gut aussieht, oder liftest du, weil du einen Trainingseffekt willst?
Beides soll auch gut aussehen. Gott verdammt nochmal.
Bist du auch so ein Powerlifting-Hipster?
Nein, aber ich reg mich auf, wenn ich an ihm vorbeilaufe, wenn er, keine Ahnung, Incline-Bench macht und die Scheiben ist falsch gesteckt, könnte ich kotzen.
Dann muss er rausnehmen.
Ja, er muss einfach das Gewicht umladen und ich warte, bis es gemacht ist.
Da fällt mir ein, deine 180 oder deine 80 Kilo, die du gedrückt hast, Schrägbank, hast du dort 20 Scheiben umgedreht gehabt? Die letzte Woche?
Sicher schon.
Okay, Gotteslästerung, siehst du. Wie seht ihr das, Pascal und Schelko, mit den ersten Platten umdrehen?
Keine falsche Antwort, sonst verloren.
Mir ist das ehrlich gesagt egal. Ja, es kommt ja nicht drauf an. Also ich meine, das Gewicht ist das Gleiche, ob es jetzt schön aussieht oder nicht. Hauptsache, du bewegst das Gewicht und es kommt wieder rauf.
Was gar nicht geht, ist, finde ich, wenn so irgendwie ein 25er, dann 15er und dann 20er, so Sachen.
Ah, Sepp denn nicht?
Nein, das
ist egal.
Hey, ich kann mir das nicht erklären. Ich will mich jetzt nicht als unordentlich bezeichnen, aber ich bin da recht tolerant und liberal. Aber wenn ich bei jemandem vorbeilaufe und die Stange so hat, dann gehe ich an und sage, ich weiß, ich bin gestört, ich tue es dir wechseln, aber ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht einmal sehen, wenn es jemand neben mir macht.
Voilà, dann verstehst du mich ja.
Hat bei mir ab und zu auch mal passieren.
Nein, das ist so zweieinhalb und dann fünf drauf.
Ja, das sagen wir bei uns immer. Wenn das jemand bei uns macht, heißt es immer, du hast geladen wie ein Huso.
Ein Huso?
Jawohl.
Geladen wie ein Huso. Finde ich gut.
Gut.
Ja, und der erste Teil von der Aussage noch, Powerlifter, die ständig ihre RPs falsch einschätzen?
Ja, gut, eben schlussendlich, die Wahrheit kommt dann immer am entsprechenden Wettkampf zum Tragen. Aber ja, das ist schon so ein Thema, da habe ich das Gefühl, du tust schon der eine oder andere selber ein bisschen belügen, wenn er immer die RPEs oder Rears oder so tut, sich schön reden. Weil so kann man natürlich auch Progress machen, indem dass man halt jede Woche das gleiche Gewicht bewegt. Es sieht immer genau gleich aus. Aber man tut jedes Mal dann sagen, ah, ist ein bisschen besser gelaufen und dann einfach dieses jenes. Und dann gibt man es immer ein bisschen mehr RIR oder ein bisschen weniger RPE. Und so tut natürlich das Estimated 1RM wird dann auch jede Woche ein bisschen höher. Oder? Und dann geht man an Wettkampf. Und der Opener fühlt sich dann schon so schwer an wie ein dritter Versuch, oder?
Nein, aber im Wettkampf ist immer der Wassercut schuld. Oder 0,3 Gramm zu wenig Salz gehabt.
Ah.
Aber der mit dem Salz kann man seit dem letzten oder dem vorletzten Podcast auch nicht mehr als Ausrede bringen, weil jetzt wissen wir ja, man kann Sojasauce saufen.
Voilà.
Die Frage ist, ich frage mich einmal immer auch, das ist genau das, was der Pascal angesprochen hat. Tönt ihr das für Instagram falsch einschätzen, dass man besser dasteht? Oder meinen die das ernsthaft und tun sich so selber beschissen? Ich vermute das Zweite. Ich glaube nicht, dass es ein Flex ist, weil man sieht es ja. Ich glaube, die glauben, die Leute, und da gibt es ein paar so Spezialisten, die glauben wirklich, wenn sie Rear 6 oder RP 6,5 anschreiben, was ich sowieso schwierig finde, 0,5. Aber ich weiß schon, von wo das kommt. Wenn man das anschreibt, man sieht ja dann, oder sie tun ja den Lift wie auch posten. Ich würde nur ja dann Sinn machen mit Flexen, wenn man einen Lift nicht sehen will, aber man sieht ja dann, wo die, wie der Lift ist. Ich glaube, die schätzen sich einfach falsch ein.
Ja, also ich denke das auch so, weil ich sehe das bei mir amigs auch und ich trainiere ja eigentlich immer mit dem Pascal zusammen. Und ich finde es auch gut, dass er mir dann auch ehrlich die Meinung sagt und nicht einfach sagt, du, der ist super gewesen, also da wäre jetzt noch vier gegangen, sondern ich finde auch, ich finde es wichtig, dass dir jemand einfach die Meinung sagt und wenn der Lift scheiße war, dann heisst, der ist schlecht gewesen, da wäre jetzt vielleicht nur noch einer gegangen. Und du selber tust dir eh immer falsch einschätzen. Also wenn ich jetzt da mein Gefühl habe, da wären zwei gegangen oder drei und der Lift sieht wirklich verschissen aus und der Pascal sagt, es wäre nur einer gegangen, dann glaube ich eher wie mir selber.
Der Pascal ist ein bisschen im anderen Spital krank noch. Wenn er von sich selber sagt, oh, das war ein Rier 1, ist das meistens ein Rier 3. Oder wie ist der letzte gegangen? Fehlerhafter Lift und dann hat irgendjemand kommentiert, warum? Weil die Schuhe nicht an.
Das habe ich drüber geschrieben im Barberclub, als ich es repostet habe. Ich habe auch sein Bench-Video korrigiert, als ich es repostet habe.
Ja, du hast die 500 Gramm noch her. Da.
Voilà.
Das habe ich nicht wollen, oder?
Du bist dort ein bisschen eher pessimistisch unterwegs, oder? Das kann man schon so sagen. Ist das bewusst? Willst du einfach nicht angeben um keinen Preis? Oder siehst du es wirklich so? Oder machst du dich extra schlechter?
Er will, dass jemand im Flöten bläst und sagt, hey, nein, das war doch super gewesen, so schnell, bist nicht so hart.
Das ist das, was ich vermute.
Darum schreibe ich jetzt nur noch, wenn er so Zeug schreibt, ja, voll fehlerhaft, wie scheiße.
Genau, und jetzt ja. Wissen wir ja noch, das nächste Mal musst du noch Chapter Plates nehmen, dann sieht es noch nach mehr aus.
Ah, okay, gut. Das merken wir und das mit den Kurzhanteln nicht mehr umrühren das, oder abrühren, das ist auch wie.
Genau, also hey. Jetzt abgesehen davon, dass du willst, dass jemand die 5. Symphonie spielt, würdest du sagen, eben, machst du das extra dich schlechter machen oder schätzt du wirklich so ein?
Also mal zuerst muss ich dazu sagen, mir hat auch schon mal jemand, der eben auch so ein RPE-Spezialist ist, hat mir das eben erklärt, dass RPE 8 jetzt nicht bedeutet, dass noch zwei im Tank sind. Sondern hat mir das ganz kompliziert erklärt. Ich kann es nicht mehr wirklich wiedergeben, ich habe es auch nicht wirklich verstanden. Aber da geht es dann hin bis jetzt so, wie hat es ausgesehen, Formbreak und bla bla bla. Also, darum ist mir das Rear, und ich tue es extra nicht so blöd Englisch aussprechen, ist mir dann schon lieber, weil ich einfach sage, aha, okay, das weiss ich jetzt aufgrund von dem Speed oder von der Duration, weiss ich, dass die jetzt noch eine oder zwei oder drei oder so hat mögen, oder halt vielleicht auch mal zweieinhalb. Und ich weiss, 2,5 Wiederholungen werden relativ schwierig, aber das ist dann halt dazwischen, oder? Zwischen denen, dass man noch ein bisschen feiner kann justieren kann. Aber ja, ich habe gewisse Erfahrungswerte, wo ich sage, ich habe diesen Lift schon mal gemacht mit einem Speed, der erste 1,0 hatte. und hinter dran sind nachher noch 2 oder 3 Wiederholungen gegangen, dann weiss ich, wenn ich das nächste Mal einen mit einem Speed 1,0 Sekunden mache, dass der halt ein 3er-3 ist. Und dann ist das in dem Sinn nicht, wie soll ich sagen, ist das nicht konservativ oder was auch immer, sondern es geht einfach darum, ich habe ja gewisse Erfahrungswerte und ich lifte jetzt, sagen wir, ein bisschen dynamischer als der Schelko beispielsweise. Und darum weiss ich, dass bei mir 1,0 etwa der gleiche Rier wie 1,1 auf der Bank beim Schelko ist. Das sind einfach Erfahrungswerte. Und darum sehen bei mir gewisse Lifte manchmal ein bisschen schneller aus, aber es ist nicht mehr so viel nachher im Tank.
Also du würdest sagen, es ist nicht pessimistisch, sondern es ist deine deine ehrliche Einschätzung.
Ja, ich meine, die Wettkampfresultate haben ja das nachher auch etwas gezeigt, dass das dann, da bin ich ja nicht so viel daneben gewesen, sondern da haben eigentlich meistens meine Lifts gepasst. Natürlich habe ich manchmal schon mal einen nicht geschafft, aber in der Regel habe ich sie geschafft und das ist ja aufgrund von den Berechnungen, die ich vorher gemacht habe. Also so falsch sind sie nicht gewesen. Ja. Im Schelko stimmen sie auch relativ gut, oder? Aber er tut etwas weniger dynamisch liften als ich.
Ja. Ich habe noch die letzte Frage an euch und nachher müssen wir da zu einem Ende finden. Mal schauen, was er zu dem meint. Was ist schlimmer, sich nach 3 Jahren Erfahrung als Coach zu bezeichnen oder 700 total haben, aber nach 550 auszusehen?
Du meinst nach 2 Jahren Trainingserfahrung?
Nein, ganz kurz und knapp. Mir geht es da ein bisschen darum, dass sich jeder schon fast Coach und Trainer schimpft und entsprechende Angebote meistens dann noch irgendwie finanziell untermauert da schaltet. Ich finde das ein bisschen ein Unding. Ich finde es gut, wenn die Leute anderen helfen, oder? Machen wir ja. Aber ich finde das ein bisschen komisch, wenn jemand auf unserem Level oder von mir aus auch noch ein bisschen besser Geld dafür verlangt.
Ja, ich finde, an dem siehst du eben wieder das, dass wir ein Auffangbecken sind für gescheiterte Sportler, habe ich das Gefühl. Weil sonst kann ich mir das nicht erklären, dass man sich, wenn man noch so unerfahren ist, in etwas gross als Coach ausgibt.
Ja, also vielleicht auch, wenn ich noch ein bisschen differenzieren. Ich glaube, ich habe auch schon mal etwas dazu gesagt, wo ich sinnvoll finde, einen Coach zu haben und wo nicht. Man muss vielleicht auch immer noch definieren, was ist ein Coach und was ist mehr so ein Trainingsbuddy oder ein Kollege oder jemand, der ein bisschen drüber schaut. Aber wenn wir nachher im monetären Bereich sind, dass irgendjemand dir muss Geld zahlen, damit du seine Lifts in dem Sinn tust, tracken, anschauen, bewerten, einen neuen Trainingsplan oder einen Ernährungsplan schreiben, dann muss ich sagen, da musst du schon ein bisschen auch auf der theoretischen Ebene relativ gut sein. Und dann ist die Erwartungshaltung von mir an so eine Person, wenn sie sich Coach schimpft, muss sie das, was sie predigen, auch 1:1 umsetzen. Und wenn dort eine Diskrepanz ist, wenn also irgendein Coach irgendetwas erzählt, so und so und so musst du es machen, und das Gegenteil vorlebt, dann ist er einfach eine Witzfigur.
Wasser predigen und Wein trinken. Ne?
Das sehe ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, auf was du genau auswählen, aber ich meine, ein Coach, der Geld verlangt, macht sich für mich aus, indem er schon sehr viel Erfahrung mit anderen Athleten gesammelt hat. Und von sehr viel rede ich, von sehr, sehr viel. Und gute Athleten unter sich hat. Und zwar aus verschiedenen Bereichen. Und nicht, was er selber vorlebt. Das finde ich überhaupt nicht wichtig, weil also vorlebt im Sport selber, weil die besten Fußballcoaches zum Beispiel sind nicht gute Fußballer gewesen.
Gut, weißt, was ich meine? Das stimmt nicht. Aber es gibt solche, die sind nicht wirklich gute Fußballer. Aber der Vergleich, der bringt viel, hinkt für mich, aber hinten und vorne. Weil man muss auch das Level betrachten. Ein Jürgen Klopp oder ein José Mourinho, obwohl das ein riesen Pfeifen ist, das sind vielleicht nicht die allerbesten Fußballer gewesen früher. Aber die müssen jetzt auch nicht den Leuten Fußball beibringen. Das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber was musst du denn Powerlifting beibringen?
Nein, bei diesen Trainern, die wir zum Teil, die ich jetzt hier darüber rede, da reden wir eben reden wir von solchen, die umgerechnet, sagen wir, an einem Viertliga-Fußballer oder an einem, vielleicht noch einfacher, an einem E- oder F-Junior Fußball beibringen. Dort kannst du nicht ein José Mourinho könnte an einem 8-Jährigen oder an einem 10-Jährigen nicht so gut Fußball beibringen, wie das irgendein anderer kann, der selber ein bisschen etwas getroffen hat. Der José Mourinho, der kann den Weltklasse-Fußballer besser einstellen. Das ist aber ein ganz anderes Level von Coaching.
Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich, wenn ja die Leute, die hier Internet-Coaching machen, auch Athleten betreuen, die schon Powerlifting können.
Ja, aber
wir reden hier ja nicht von Trainingsanfängern. Also, weißt du, ich meine, das ist jetzt schon nicht der richtige Vergleich. Ich meine, ich rede ja nicht von einem, ich nenne mich ja nicht Coach und zeige einem zuerst mal überhaupt, wie man einen Squat macht oder überhaupt eine Handlei die Hand nimmt.
Mal, bei vielen schon. Viele nehmen sich auf diesem Level schon einen Coach.
Ja, aber ich rede jetzt von Online-Coaches. Da nimmst du meistens Leute, die wenigstens schon mal wissen, wie man Bank drückt oder squattet oder Kreuzheben.
Ja, eben, aber also, die, die ja den Coach anfragen, die sind ja auf dem Level von einem F-Junior oder von einem E-Junior. Und die nehmen sich schon einen Coach. Ich rede nicht von Lifter, die schon ein 650er oder 700er oder 800er Total haben. Dort reden wir von ganz anderen Nuancen. Wenn du einen 800er Lifter hast, der braucht dann wiederum der braucht nicht unbedingt einen Coach, der 900 liftet und darum kann er noch etwas zeigen, sondern der muss entsprechende Erfahrung haben mit anderen 800er Liftern oder 750er Liftern. So meine ich. Dass genau. Er weiss, ich kann aus einem 800er einen 850er machen. Wenn du aber, um bei den Zahlen zu bleiben, einen 300 oder 350 Kilo Lifter hast, dann bringt es dir nichts, wenn du den Top-Experte José Mourinho des Powerliftings hast.
Also ich meine, ganz ehrlich, bei einem 300 Kilo Total macht die alles stärker. Also ich da kann dir einer schlecht etwas beibringen, es tut mir ja leid. Aber,
Ja, aber dann brauchst du noch nicht den José Mourinho aus, dann musst du noch nicht 200 oder 150 Stutz, musst du noch nicht im Monat ausgeben, damit...
Na, logisch, aber da muss dir auch niemand etwas vorleben. Mit einem 300 Kilo Total kann der dir wahrscheinlich erzählen, was du willst. Und du wirst stärker.
Ja, vielleicht muss man genau dort unterscheiden, oder? Es geht ein bisschen ums Level der Athleten, die man hat. Je besser der Athlet ist, desto eher spielt es wahrscheinlich keine Rolle, was der Coach selber für ein Lifter ist, sondern mehr mit der Erfahrung und so weiter.
Die Expertise, die er hat.
Hingegen für einen Newbie-Lifter ist es wahrscheinlich gut, wenn du so einen Bewegungsexperten hast, oder ich dir die Dinge beibringen. Ich meine, die paar wenigen Leute, die ich coache, denen tue ich will und kann und tue ich auch nicht Bewegungen beibringen. Oder? Ich sehe mich da ganz anders, sondern ich sehe mich da, dort, die durchs Training durch zu begleiten und nicht Bewegungen beizubringen. Natürlich gibt es zum Teil ein bisschen Bewegungskritik und so weiter, aber ich würde eigentlich niemanden haben, der Squat nicht kann. Der soll zuerst Squat lernen, bevor er an Powerlifting denkt. Gut, ja, wir müssen da zumachen, aufgrund von der vorgeschrittenen Zeit. Besten Dank für die Runde. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich einen spannenden Gast. Wir werden das diese Woche noch kommunizieren, entsprechend mit einer Fragerunde. Aber das wird ein spannender Gast. Also alle, die da bis jetzt geschafft haben, zuhören, freut euch ebenfalls auch auf nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder ein bisschen seriöser. Habt eine gute Woche und bis bald.
Merci vielmals. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.